HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Vor ein paar Tagen begannen die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang. Spiele mit ein paar Fragezeichen. Geht das überhaupt, wenn Wintersport in Südkorea gar nicht so populär ist? Und wie ist das mit der Sicherheit für die Sportlerinnen und Sportler in einer Gegend, in der politische Spannungen an der Tagesordnung sind? Es gibt aber auch ein paar Ausrufezeichen. Die mögliche Annäherung zwischen Nord- und Südkorea zum Beispiel, wenn die Sportlerinnen und Funktionäre aus dem Norden freundlich und freundschaftlich empfangen werden. Eine spannungsgeladene und gleichzeitig spannende Region und zwei Länder, über die viel geredet wird, über die wir aber wenig wissen. Und das wollen wir ändern hier in HR2 Kultur im Doppelkopf mit einem Korea-Kenner, einem Korea-Kundschafter, dem Publizisten und Politologen und Korea-Experten Dr. Rainer Werning. Guten Tag, Herr Dr. Werning.
Einen schönen guten Tag, Frau Baumeister.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie im Moment nach Korea schauen, wenn die ganze Welt im Moment nach Korea schaut?
Eigentlich recht gut und mich befallen so kleine Nostalgiegefühle, denn vor gut 30 Jahren war ich verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der 24. Olympischen Sommerspiele in Seoul und habe 2 Jahre im Vorfeld im Rahmen der damaligen Arbeitsgemeinschaft Korea-Olympia-Kampagne die Öffentlichkeitsarbeit gemacht und gemeinsam mit südkoreanischen Organisationen und Organisationen in Deutschland entstand die sogenannte Arbeitsgemeinschaft Korea-Olympia-Kampagne. Und das Ziel dieser Kampagne war, erstmalig eine begleitende Berichterstattung zu einem solchen Großereignis herzustellen. Das heißt, über Politik, Gesellschaft, Religion und Geschichte des Landes angemessen zu informieren.
Und ist das in diesem Fall jetzt auch der Fall?
Auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, sie wird wesentlich antagonisierender sein, dass man mit Feindbildern und Freundbildern versucht zu arbeiten, denn aufgrund der aktuellen politischen Situation.
Kann der Sport denn etwas lösen, was die Geschichte und die Politik in den letzten 70 Jahren nicht lösen konnte?
Es ist ein Versuch wert. Also mit Blick auf 1988 kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, dass die Olympischen Sommerspiele 1988 mit dazu beigetragen haben, der ein Jahr zuvor begonnenen Demokratiebewegung in Südkorea einen Push zu geben. Denn es war ein natürlich großes mediales Ereignis und alle Welt schaute auf Südkorea. Und das war auch Möglichkeiten, dass auch entsprechend politisch über die Situation berichtet wurde. Und das blieb doch einiges hängen.
Glauben Sie denn jetzt dem, was Sie da hören und sehen und macht Ihnen das Hoffnung? Also eine, in Anführungszeichen, wie die Amerikaner jetzt gesagt haben, Charmoffensive von Kim Jong-un?
Wenn man bedenkt, wie schnell die Situation sich so wandelte um die Jahreswende, war das sehr stark polarisiert. Und als Kim Jong-un in Nordkorea seine Neujahrsansprache hielt, war, man musste auf Symbolik achten, sehr herausragend die Tatsache, dass er nicht in dem normalen Uniformengewand dort auftauchte, sondern adrett gekleidet in einem hellen Anzug und die Botschaft verkündete, dass man diese Spiele da als Anlass nehmen würde, die Gespräche zu führen, wieder die seit 2 Jahren völlig stockten. Und die Dynamik, die mittlerweile da reingekommen ist, dass hohe Vertreter aus dem Norden und Süden sich zusammen wiederfanden, ist das eigentlich ein sehr gutes Zeichen.
Wir wollen in dieser Sendung reden über historische Tatsachen, über politische Entscheidungen, aber auch über Mentalitäten und über Dinge, über die wir eigentlich gar nichts wissen. Wie sind Sie überhaupt nach Korea gekommen? Wir fahren nach Thailand, wir fahren nach Vietnam, wir fangen an, nach Kambodscha zu fahren. Auch die Philippinen sind ein Tourismusmagnet geworden. Aber wer fährt nach Südkorea?
Das ist eine gute Frage. Ich bin das erste Mal mehr durch Zufall nach Südkorea gekommen. Ende der 60er Jahre hatte ich mir damals einen Wunschtraum erfüllt und bin mit der Transsibirischen Eisenbahn damals bis nach Nachotka gefahren. Vladivostok war damals noch gesperrt, dann mit dem Boot weiter nach Yokohama. Und mein Anliegen war eigentlich damals, zu recherchieren und zu schreiben über den Senkakuren, der alljapanische allgemeine Verband der studentischen Selbstverwaltungen. Und das war eine Organisation, die Ende der 40er Jahre bestand, eine ausgesprochene linke Studenten- und Schülerorganisation. Auf dem Rückweg, irgendwie musste ich zurück, da hatte ich mir überlegt, und weil das nächstgelegen war, mit dem Schiff zu erreichen, nach Südkorea. Das war meine erste Reise dort, wo ich relativ unbedarft hinkam.
Haben Sie das alles gleich gemocht? Haben Sie es alles gleich verstanden? War das eine fremde Welt oder war die Ihnen doch relativ schnell nah?
Atmosphärisch war es mir sehr sympathisch aus einem ganz einfachen Grunde. Es gibt kein Land in der Welt, wo Knoblauch so weit verbreitet ist wie in Korea. Das betrifft sowohl den Norden wie auch den Süden. Mein erstes koreanisches Wort, was ich lernte, hieß Mandel. Das ist Knoblauch. Und man kann es essen ungehemmt bis zum Umfallen und keiner merkt was.
Wie kommt das?
Das heißt, weil jeder dort Knoblauch isst, in riesigen Mengen. Denken Sie allein nur an Kimchi. Was wäre das Leben ohne Kimchi?
Also Kimchi ist dieser eingelegte Kohl, den es zu jedem koreanischen Essen dazu gibt. Ich finde ihn übrigens sehr lecker.
Ja, und scharf, vor allen Dingen
sauer und Knoblauch.
Es merkt keiner. Und ich glaube, wenn man so weit ist, dass man Knoblauch als Gemüse, denn als Gewürz betrachtet, glaube ich, das ist eine Bereicherung der Speisekarte.
Also Knoblauch aus Zugang zu einem unbekannten Land. Sie sind immer wieder hingefahren, Sie haben auch länger immer wieder dort gelebt. Sie waren auch mehrmals im Norden. Wie haben Sie sich gefühlt?
Für mich war ausschlaggebend, dass ich aus welchem Grunde auch immer seit Schüler- und Studienzeiten viele koreanische Freunde hatte. Dann später erst kam hinzu eine politische Dimension, nämlich da war die Zäsur 1980, gab es dort einen brutal niedergeschlagenen Aufstand in Gwangju im Südwesten des Landes. Und die ganzen Hintergründe dieses Aufstandes haben dazu geführt, dass sehr viele Koreaner hier in Deutschland oder auch Deutsche, die mit Koreanerinnen oder Koreanern verheiratet waren oder politisch interessiert waren, diese Sache als eine Zäsur zu betrachten und als ein politisches Ereignis, was bei uns eigentlich kaum wahrgenommen wurde. Und das war dies, die Niederschlagung eines Aufstandes, wo etwa 2000 Leute ums Leben gekommen sind. Und man muss sehen, es war immer wieder gerade in Korea das Feindbild Nordkorea. Diesmal war es genau umgekehrt. Es waren südkoreanische Truppen mit Duldung und Unterstützung der amerikanischen Militärs, die dort seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute noch stationiert sind, die daran beteiligt waren. Und das war ein wirklich großer politischer Schub, auch für die sogenannte Solidaritätsarbeit, die es damals in der überschaubaren Bundesrepublik gab.
Das sind ganz viele Themen in einem halben Satz. Ist das auch ein Problem, warum wir so wenig über Korea, also über Nord- und Südkorea wissen? Weil da so wahnsinnig viel gleichzeitig passiert, was so wahnsinnig viele Verbindungen in so viele verschiedene Ecken hat und man das gar nicht so richtig auseinanderziehen kann. Nochmal die Frage, haben Sie sich immer wohlgefühlt?
Also ich persönlich habe mich immer wohlgefühlt und sehr vertraut. Man muss sehen, in Korea ist ein immer noch geteiltes Land. Ich kann mich daran erinnern, Koreaner haben buchstäblich geflennt, geweint, als die Mauer fiel in Berlin. Und hatten gedacht, warum ist sowas bei uns nicht möglich, die wir ja eigentlich Aggressor waren in dem Krieg. Und die Teilung geht ja zurück darauf, dass Deutschland im Westen und Japan im Osten halt während des Zweiten Weltkriegs die Aggressoren waren und Korea der Spielball. Korea hat auch viel mit der eigenen Geschichte zu tun, denn der Krieg in Korea, der 1950 als erster heißer Konflikt im Kalten Krieg aufbrach, schwappte auch in gewisser Weise auf Deutschland über, nämlich dergestalt, dass der Antikommunismus ein Problem war, dort wie hier, der Koreakrieg dazu beitrug, dieses Thema Antikommunismus noch zu schüren und auch dazu beitrug, dass auf dem Höhepunkt des Koreakrieges 1951 angestrengt wurde, das KPD-Verbot.
Wir müssen mit dem Koreakrieg gleich anfangen, weitermachen, weil ich glaube, sonst kriegen wir das nicht sortiert. Erstmal aber Musik, die Sie mitgebracht haben, Musik von Led Zeppelin. Wie passt die zu Ihnen bzw. zu unserem Thema?
Ich fühle mich wohl und ich habe früher meine Studios, die mich fragten, wie können wir uns am besten auf Prüfungen vorbereiten oder Hausarbeiten, denen gesagt, legen Sie sich in die Badewanne, gehen Sie spazieren oder hören Sie Led Zeppelin.
Zeppelin und Moby Dick, das ist ja auch ein historisches Thema im weitesten Sinne, Musik für und von Dr. Rainer Werninger. Er ist Korea-Kundschafter, Publizist, Politikwissenschaftler, Kenner und wir reden über Korea hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Sie haben es ja eben schon angesprochen, Herr Dr. Werninger, es ist ein fast 70-jähriger Konflikt zwischen Nord und Süd und selbst aufmerksame Beobachter kommen da nicht immer mit, worum es eigentlich geht. Worum geht es eigentlich? Ist diese Frage zu banal? Worum geht es am 38. Breitengrad?
Nein, die Frage ist überhaupt nicht banal. Man sieht ja, wie wichtig und virulent sie bis heute eigentlich ist. Der Konflikt begann während des Zweiten Weltkrieges, als die späteren Siegermächte USA und damalige Sowjetunion sich Korea eigentlich eines Randthemas angenommen hatten. Und diese späteren Siegermächte hatten vorher, während des Zweiten Weltkrieges, mit Blick auf Korea vereinbart, dass dort entlang der imaginären Grenzlinie, entlang des 38. Breitengrades, die Sowjetunion bzw. die Rote Armee nördlich dieser Demarkationslinie das Sagen haben sollte und im Süden des 38. Breitengrads die US-Militärs dort das Zepter führen sollten.
Ein Konflikt zwischen den Großmächten und Korea hatte einfach nur Pech?
Das kann man sagen. Ich würde sogar weitergehen. Korea war ein Kellerkind des 20. Jahrhunderts. Denn bevor dies geschah, wir reden über die Zeit des Zweiten Weltkriegs und das Ende des Zweiten Weltkrieges, also mit Blick auf 1945, war Korea 36 Jahre lang japanische Kolonie mit einer kolonialen Durchdringung, die ihresgleichen suchte.
Sind die da vom Regen in die Traufe gekommen, so quasi?
Das kann man so sagen, ja, das kann man wirklich so sagen. Einmal abgestraft als Kellerkind 36-jährige Kolonialherrschaft und dann natürlich war die Erwartung groß und hoch, die Euphorie entsprechend groß, dass man meinte, mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges würde endlich eine Ära beginnen in Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Nur, da hatte man buchstäblich Pech gehabt, erst recht im Süden. Im Süden staunte man nicht schlecht, als nämlich dort die amerikanischen Truppen anlandeten, wurde nicht etwa die koreanische Flagge gehisst, sondern die Stars and Stripes.
Das heißt, Amerika hat so getan, als gehört Ihnen das jetzt auch.
Ja, genauso. Einer der herausragenden zeitgenössischen Schriftsteller Südkoreas, Hwang Suk-yong, ich hatte das Vergnügen, den ein paar Mal zu interviewen, und er sagte, wir Koreaner hatten das unsägliche Pech, auf rauchenden Kanonenrohren unseren Reis zu kochen. Ich finde ein sehr schön gewähltes Bild.
Ich finde das auch sehr schön und auch sehr bedrohlich irgendwie. Wie konnten sich denn diese beiden Staaten jetzt unabhängig von Russland und den USA so unterschiedlich entwickeln?
Sie müssen sich vorstellen, landesweit hatten sich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges überall sogenannte Volkskomitees gegründet, die Front machten gegen die japanische Okkupation. Das heißt, war so erstmalig in der Geschichte des Landes, dass es so demokratische Strukturen und selbstbestimmte Organisationen gab, die im antijapanischen Widerstandskampf sich als Volkskomitees konstituiert hatten. Im Norden wurde ihnen freie Hand gelassen und gleichzeitig unterstützte die Rote Armee damals eine von mehreren antijapanischen Partisanengruppen unter Führung von Kim Il-sung.
War der Großvater.
Das ist der Großvater des jetzigen Machthabers in Pyongyang. Das heißt, Kim Il-sung hatte eine Legitimation als antijapanischer Widerstandskämpfer. Im Süden wurde so, als die amerikanischen Truppen dort anlandeten, eine US-Militärregierung in Korea gebildet, die sogenannte Usamgik. Und als ihren Statthalter ließen sie einfliegen, einen lange im Exil lebenden Mann, quasi der Statthalter von US-Gnaden.
Das heißt, im Norden ging es den Menschen besser. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass viele Künstler zum Beispiel aus dem Süden in den Norden gegangen sind nach dem Koreakrieg, weil sie dachten, das ist die bessere Gesellschaft.
Das ist richtig. Denn wie gesagt, im Norden ließ die Sowjetunion im Wesentlichen die Volkskomitees operieren und agieren. Sie unterstützte eine, das muss man betonen, von mehreren Partisanengruppen, die gegen die Japaner gekämpft hatten. Kim Il-sung war nur einer unter vielen. Und es gab damals noch keinen Personenkult um diesen Mann. Er war ein sehr charismatischer, offener und war verankert in der Bevölkerung. Und vor allen Dingen, was sehr wichtig war, außergewöhnlich historisches Ereignis, das schon im Frühjahr 1946 in Nordkorea unter der Ägide von Kim Il-sung eine weitgehende Agrarreform durchgesetzt wurde. Bis zum Koreakrieg 1950 war die Situation im Norden ungleich besser als im Süden. Mhm. Die Ernährungslage? Man muss sehen, der nördliche Teil Koreas hat eine sehr gute Ressourcenausstattung. An Bodenschätzen ist eigentlich alles vorhanden, was man benötigt, bis auf Erdöl, während der Süden des Landes mehr aus Sicht der Japaner eine traditionelle Reiskammer war und wo mehr Reis angebaut wurde. Aber die eigentliche industrielle Basis war immer im Norden. Und es wurde sehr stark so das Bild verfolgt einer egalitären Gesellschaft. Das Bildungswesen war sehr gut. Leute, wie Sie vorher auch schon sagten, die in Südkorea Rang und Namen hatten im gesellschaftlichen und politischen Bereich, die wurden verfolgt und machten sozusagen rüber gen Norden. Während diejenigen, die vorher mit den Japanern paktiert hatten in Nordkorea, rüber machten in den Süden und da diese legendären Schlägertrupps bildeten, die mit Duldung oder Unterstützung der Amerikaner gegen alles vorgingen, was irgendwie fortschrittlich und erst recht links war.
Also es war im Süden bei weitem keine Demokratie und im Norden bei weitem kein armes Land.
Das kann man richtig so sagen, ja.
Wann ist das anders geworden?
Auf jeden Fall nach dem Ende des Koreakriegs. Der entstand aufgrund der zunehmenden Entfremdung im Norden die Entwicklung wie im Süden. Das heißt, man entwickelte sich immer mehr auseinander. Während der Norden sich verstand so als Bastion der Revolution und der gesellschaftlichen Umwälzung, ging man im Süden davon aus, man ist der Vorposten der sogenannten freien Welt als Vorposten der USA. Dieser Entfremdungsprozess nahm stetig zu, führte 1948 zu jeweiligen Staatsgründungen und 1950 zu einem Bürgerkrieg.
Nun ist das ja auch schon dann wieder fast 70 Jahre her mit dem Krieg. Gab es nie Annäherung nach dem Krieg? 3 Jahre Krieg, 2 Staaten, die sich vielleicht jetzt nicht unbedingt mögen und auch unterschiedlich beeinflusst sind von den Großmächten, aber gab es bei den Menschen nie Annäherungen?
Was ursprünglich als Bürgerkrieg begann, wurde dann internationalisiert. Es waren insgesamt 16 Nationen auf Seiten des Südens im Rahmen der UN an Kriegshandlungen beteiligt, unter der Federführung der USA. Und was den Norden betraf, wurde unterstützt von der jungen Volksrepublik China und auch von der Sowjetunion. Und das ist ja das große Dilemma und die Nachfolgewirkung. Es ist bis heute ja nie ein Friedensvertrag unterschrieben worden, lediglich ein Waffenstillstandsabkommen.
Hätte man das denn gewollt? Hätte irgendjemand das mal gewollt, auch irgendeiner der 3 aus der Kim-Dynastie?
Oder? Nein, natürlich nicht. Mhm. Natürlich nicht. Dieses Waffenstillstandsabkommen wurde nur unterzeichnet von Nordkorea, von der Volksrepublik China und von 2 US-amerikanischen Generälen, aber im Auftrag der Vereinten Nationen. Jetzt fragt man sich, wo ist bei alledem Südkorea geblieben? Der damalige Präsident Lee Sung-man hat sich geweigert, das zu unterschreiben. Er wollte den Krieg fortsetzen.
Gab es in Amerika damals und auch später in der Regierung auch Menschen, die sich auskannten in Korea, die wussten, was sie da tun?
Nein, genauso wenig wie später im Vietnamkrieg. Das wurde immer wieder von Experten aus dem akademischen Bereich bemängelt. Und in diesem Zusammenhang verweise ich gerne auf den Superfalken aller Falken während des Vietnamkrieges, Herrn Robert McNamara. Und Robert McNamara hat es wörtlich formuliert, mit Blick auf den Vietnamkrieg oder mit Blick auf Vietnam haben wir uns geirrt, schrecklich geirrt. Und die hatten sich vorher auch schon geirrt. In Korea.
Wir hören Musik aus Korea, damit wir mal hören, wie das Land auch so klingt. Ein traditionelles Instrument ist die koreanische Zither. Hört man das überall? Welchen Stellenwert hat Musik in diesem Land?
Musik hatte immer einen großen Stellenwert. Man kann sagen, vor allen Dingen in Südkoreaner sind Musiknarren. Und es gibt eine eigene Industriezweig heute, wenn man nur denkt an die modernisierte Fortsetzung von Musik, der sogenannte K-Pop. Korean Pop. Also von daher in allen Ausprägungen Den gibt es Musik. Und wenn man in Nordkorea die Musik hört, gut, die hat mehr, ist mehr eine flottere Marschmusik und mehr von Kombos gespielt in einem Outfit der 50er und 60er Jahre, was uns befremdlich erscheint. Aber ansonsten ist Musik ein sehr vereinendes Element und erst recht das gemeinsame Essen und Trinken.
Das Instrument heißt Gayagum. Sie hören den Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Das ist Musik aus Korea. Und anlässlich der Olympischen Spiele in Pyeongchang reden wir heute über Korea mit dem Publizisten und Politologen Dr. Rainer Werning, der sich mit Korea sehr gut auskennt, weil er schon seit Jahrzehnten forscht und immer wieder hinfährt und auch sehr viel koreanische Freunde hat. Was sagen Ihre Freunde denn eigentlich jetzt zu Olympia in Korea? Sind die glücklich, dass die Welt ein bisschen mehr auf ihr Land schaut?
Gewiss, das war im Sommer 1988 schon. Man nannte es immer nur kurz Palpal. Pal ist das koreanische Wort für 8. Also es hieß nur 88, Palpal. Mhm. Man möchte immer zeigen in solchen Ereignissen, man ist Japan weit voraus.
Also da gibt es Feindschaften?
Feindschaft, das würde ich sagen, das war ausgeprägt auch vor Jahren, denn das ist eine andere heranwachsende Generation heute unter den Koreanern, vor allem im Süden. Die sind sehr kosmopolitisch, sehr offen und ich möchte hier wirklich ein wichtiges Ereignis erwähnen, nämlich die sogenannten großen Kerzenschein-Demonstrationen, die ihren Anfang nahmen Ende Oktober 2016, endeten im Frühjahr 2017. Und die Hauptforderung war eine bis auf Knochen und Mark korrupte Präsidentin, die Tochter des früheren langjährigen Militärmachthabers Park Chung-hee, wegzukicken. Und das ist den Menschen gelungen auf Demonstrationen, die über manchmal 1 Million oder mehr als 2 Millionen Personen hatten. Also ein vorbildliches Zeichen zivilen Widerstands und Ungehorsams. Hervorragend, und bei uns in der Presse war das ein sogenanntes, oder in den Medien, ein fast Nicht-Ereignis.
Begibt man sich in Korea, in diesem Fall in Südkorea, in Gefahr, wenn man demonstriert, wenn man für etwas auf die Straße geht?
Ja, aber ungleich weniger als in der Vergangenheit. Ja, vor allen Dingen bei militanten Demonstrationen von Gewerkschaftern, da ist es zu Festnahmen gekommen, Knüppeleien. Aber das kann man nicht vergleichen mit der Zeit der Mitte der 80er Jahre oder im Vorfeld der damaligen Olympischen Sommerspiele.
Also Sie würden schon sagen, es wird schon demokratischer insgesamt.
Ja.
Und wie ist das mit, wenn sich Südkoreaner jetzt eine Wiedervereinigung wünschen oder Kontakte in den Norden haben? Gibt es überhaupt Kontakte in den Norden? Ist das überhaupt erwünscht? Darf man das? Kann man das machen? Oder findet es sowieso nicht statt?
Vieles auf der koreanischen Halbinsel entspricht Paradoxien. Und eine dieser größten Paradoxie und gleichzeitig Anachronismus ist das nationale Sicherheitsgesetz. Die Ursprünge dieses nationalen Sicherheitsgesetzes stammen aus der Zeit der japanischen Okkupation. Bis heute ist es in Kraft und ist sozusagen der Deep State oder der Staat im Staate. Man muss sich überlegen, nach diesem noch bestehenden, bis heute bestehenden nationalen Sicherheitsgesetz gilt Nordkorea wörtlich als staatsfeindliche Organisation. Alles, was nicht staatlich sanktioniert ist und mit dem Norden zu tun hat, steht bis heute unter Strafe. Ich habe es selbst bei einem guten Freund erlebt, der nach 37-jährigem Exil, ein Südkoreaner, mittlerweile mit deutschem Pass, dort eingeladen wurde, um eine Ehrendoktorwürde in Empfang zu nehmen. Er wurde gleich am Flughafen in Haft genommen und ihm wurde vorgeworfen, unerlaubten Kontakt zu Nordkorea gehabt zu haben. Und sein großes Verbrechen, in Anführungsstrichen, bestand darin, dass er hauptsächlich mitverantwortlich war für den Wissenschaftleraustausch zwischen Nord- und Südkorea.
Wenn Sie das hören, wie geht's Ihnen dann? Was können Sie dann auch für Ihren Freund tun? Von hier aus?
Ich bin zu der Zeit dreimal in Seoul gewesen, das war 2003, und habe zu seiner Verteidigung ausgesagt, ich fühlte mich wie in einem falschen Film. Hm. Es war surreal, kafkaesk. Man muss sich vorstellen, der Weg zum Gerichtsgebäude war gesäumt rechts und links von meist Personen älteren Alters, die einem Plakate entgegenhielten, dass dieser Freund Song Do-yul mit Hörnern dargestellt wurde, eine aufgeheizte antikommunistische Stimmung. Also ich fühlte mich zurückversetzt wie in die Bleier Jahre, 50er Jahre, wenn ich da bewusst gelebt hätte, oder mal vergleichbar in den USA mit der Zeit des McCarthyismus, also der richtig antikommunistischen Hexenjacht.
Ist das jetzt besser?
Es ist nicht mehr ganz so unerträglich, was auch damit zu tun hat, es wächst eine andere Generation heran. Mhm. Die ältere Generation ist sehr stark geprägt in Kategorien von Feindbildern und von daher auch teilweise pro-amerikanisch eingestellt. Aber das wandelt sich von Jahr zu Jahr.
Wie sehen denn die Feindbilder im Norden aus?
Die Feindbilder im Norden zeigen sich aller Orten durch die überdimensionalen Propagandabilder, die man aller Orten findet. Etwas, was in Südkorea nie in dieser Weise der Fall war. Sagen wir mal so, man weiß sehr genau um die Bilder, die im Westen außerhalb Nordkoreas so zirkulieren. Und ich erinnere mich gut an Interviews mit dem bekannten zeitgenössischen südkoreanischen Schriftsteller Hwang Soo-kyung, dessen Werke auch in Deutsch erschienen sind, der unter anderem auch inhaftiert war, weil er unerlaubt nach Nordkorea gereist ist und dort in Knast saß. Ich fragte ihn darüber und er sagte, Anschuldigungen gegen und Vorurteile über Nordkorea sind uns sattsam bekannt. Das erinnert an herumtollende Kinder, die auf Spielplätzen gern vor aufgestellten großen Spiegeln posieren und Mätzchen machen. Wenn sie dann in den Spiegel schauen, stellen sie verdutzt fest, dass ihre Körper mal aufgebläht und riesig sind oder sie auf einmal wie Winzlinge Zwerge erscheinen. Über Nordkorea zirkulieren Verzerrungen, ja Zerrbilder der gröbsten Art. Offenbar ist da auch eine Abwehrhaltung im Spiel. Denn das Land fühlt sich permanent bedroht und sein Bild im Ausland, selbst in Kinofilmen, ist in den schwärzesten Farben gemalt. Allen anderen Ländern wird zumindest zugestanden, zwei Gesichter zu haben. Und wenn man sich überlegt, allein es gibt einen James-Bond-Streifen.
Danach wollte ich Sie gerade fragen, stirbt man an einem anderen Tag und da beginnt das in dem sehr bösen Nordkorea.
Ja, ja.
Und das muss man sich gehen ja auch mit Bond nicht besonders nett um, muss man ja auch dazu sagen.
Der Spielfilm wurde ja durch Realitäten noch übertroffen. Das ist die eigentliche Tragik. Nämlich durch die Annäherungen, die nach dem Koreakrieg zwischen Nord und Süd entstanden, haben bis zum Jahr 1999, 2000 richtig gefruchtet. Das heißt, zu der Zeit gab es große Anzeichen, dass man alle Probleme lösen konnte, aber sie wurden nicht gelöst. Aus welchen Gründen, darüber kann man sprechen. Und man hätte heute mit der ganzen prekären Situation, wie sie in Nordostasien oder in Korea vorhanden ist, hätte man allesamt lösen können. Aber diese Annäherungen, die intern stattfanden, wurden konterkariert. Und das führte dazu, dass dieser Konflikt sich bis heute so hochgeschaukelt hat.
Konterkariert durch wen? Durch den jeweiligen amerikanischen Präsidenten zum Beispiel?
Man muss sehen, nach dem Koreakrieg gab es verständlicherweise aufgrund der aufgeheizten Feindbilder lange Zeit keine Berührungspunkte. Und der erste Punkt, wo man sich traf zwischen Nord- und Südkorea, war 1972 durch Rotkreuzgespräche. Das zweite Mal war 1991, als man einen Freundschaftsvertrag sogar unterschrieben hatte. Und das dritte Mal, als erstmalig ein Gipfeltreffen stattfand zwischen den beiden Präsidenten in Pyongyang. Jetzt fragt man sich ja, was ist daraus geworden? 1972 wurde dieser vielversprechende Prozess dadurch konterkariert, dass in Südkorea das Kriegsrecht verhängt wurde. Und in Südkorea kam man mit dem antikommunistischen Weltbild nicht klar, denn die US-Amerikaner hatten es gepredigt, aber gleichzeitig diplomatische Beziehungen mit der VR China aufgenommen. 1991 war eine prekäre Situation. Die Mauer war gefallen, die Sowjetunion war verschwunden, die realsozialistischen Länder gab es auch nicht mehr. Und da war man von Panik ergriffen in Pyongyang, ja nicht diesem Geiste der Liberalisierung unter von Glasnost, Perestroika unter Gorbatschow, und sprach von ideologischer Kontaminierung und zog seine Kader zurück. Und das Jahr 2000 war eigentlich bislang der Höhepunkt, wo man in einer Nord-Süd-Erklärung Kim Dae-jung und Kim Jong-il ist der Vater von Kim Jong-un, trafen sich dort zu einer gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung im Rahmen der damals gelaufenen Sonnenscheinpolitik, die bis zu dem Zeitpunkt auch und gerade von der EU unterstützt wurde und ebenfalls seitens der USA. Die Probleme hätte man zu der Zeit allesamt lösen können. Aber sie wurden nicht gelöst. Und zwar deshalb nicht, weil mit George W. Bush spätestens ab März, April 2001 alles konterkariert wurde. Und es ist einmalig in der Diplomatiegeschichte. Der erste asiatische Staatsgast, der eingeladen wurde im Weißen Haus, war Kim Dae-jung, der südkoreanische Präsident, dem im Dezember 2000 der Friedensnobelpreis zugesprochen wurde, wegen seiner Annäherungspolitik mit Nordkorea.
Eigentlich braucht es doch zwei.
Natürlich. Die müssen sich vorstellen, da kommt diese Gruppe nach Washington hin und der damals frisch gekürte Außenminister und Nachfolger von Madeleine Albright, Colin Powell, versichert der südkoreanischen Delegation, wir machen dort weiter, wo Madeleine Albright aufgehört hat. Und zwei, drei Tage später kam die damalige Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice und George W. Bush düpierten und brüskierten in einer unglaublichen Art die südkoreanische Delegation dergestalt, dass sie sagten, die Sonnenscheinpolitik ist naiv, den Prozess, Annäherungsprozess mit dem Norden setzen wir aus und beginnen eine völlige Neubestimmung der Nordkorea-Politik. Das heißt, da hatte man buchstäblich als Elefant im Porzellanladen gewütet, bis alles in Scherben zerfallen war.
Klingt wie heute.
Ja, ein bisschen. Ja, und man muss darüber hinaus sehen, es blieb ja nicht bei Frühjahr 2001, sondern bekanntlich gab es 9/11. Dann ein Jahr nach seinem Amtsantritt verkündete Ende Januar 2002 George W. Bush seine sogenannte ominöse Achse des Bösen, der ja neben Iran und Irak auch und gerade Nordkorea angehörte.
Wir reden gleich noch weiter drüber. Musik von einer Entdeckung. Vorhin waren wir bei den alten Rockern, jetzt sind wir bei einem jüngeren Bluesrocker, bei Joe Bonamassa gelandet. Wie haben Sie den entdeckt?
Guten Freunden traue ich zu, einen guten Musikgeschmack zu haben. Und als ich dann hörte, dass dieser junge Mann das unsägliche Glück hatte, als Sohn eines Gitarrenhändlers aufzuwachsen, da dachte ich mir, boah, dem ist es wirklich gut gegangen. Und stelle sich vor, sein Vater hätte einen Likörladen gehabt.
Doppelkopf in H2 Kultur mit Dr. Rainer Werning und Daniela Baumeister. Wir reden über Korea in dieser Stunde in HR2 Kultur. Das war Musik von Joe Bonamassa, live und akustisch in Wien. Einer der jungen Gitarristen, die es noch weit bringen werden, denken wir beide. Herr Dr. Werning, Donald Trump hat jetzt im Zuge der Olympia, sagen wir mal Schamoffensive des Nordens, gesagt, interessiert ihn alles nicht. Das heißt, Friedensverhandlungen gibt es weiter erstmal nicht?
So denkt jemand, der meint, mit imperialen Allmachtsfantasien ausgestattet zu sein.
Das heißt, die Amerikaner benehmen sich heute so wie vor 100 Jahren?
In gewisser Weise gibt es eine Traditionslinie. Es ist richtig daran zu erinnern, dass die einstige und einzige Kolonie in der Region der US-Amerikaner die Philippinen waren. Die USA annektierten die Philippinen 1898 und seit der Zeit hat sich bis heute ein virulentes Feindbild und ein Rassismus gehalten, nämlich das Wort Gooks. Damit bezeichneten die Amerikaner die Asiaten als schlitzäugig, hinterlistig und kleine Banditen. Und dieser Begriff Gooks ist dort erstmalig geprägt worden, wurde dann wiederbelebt in Korea und erst recht während des Vietnamkrieges. Es zeigt einfach, dass es da eine leider Kontinuitätslinie gibt.
Das heißt, das weltweite Interesse an einer Wiedervereinigung ist gar nicht so groß. Kann man eigentlich vergleichen zwischen dem geteilten Deutschland und dem geteilten Korea und dem Wunsch nach einer Wiedervereinigung?
Korea ist ein Spielball gewesen imperialer Mächte und als Kolonialobjekt der Japaner geteilt worden. Eigentlich hätte ja Japan wie Deutschland als Aggressor während des Zweiten Weltkrieges geteilt werden müssen. Das war etwas, was halt ein Ausdruck war dessen, was ich bezeichnete als Kellerkind des 20. Jahrhunderts. Es war eine der großen Tragiken halt der Geschichte.
Aber wenn wir einfach mal gucken auf, da sind zwei Völker, da ist eine Mauer oder ein Zaun und man war mal ein Volk, ja. Man hat sich in völlig unterschiedliche Richtungen entwickelt. Man muss gucken, gibt es da noch Gemeinsamkeiten? Gibt es überhaupt eine gemeinsame, in Anführungszeichen, Sprache? Ist es überhaupt sinnvoll?
Allein schon von der Beschaffenheit her der Mauer. Man muss sich überlegen, bis heute ist es etwa 240 Kilometer lang, 4 Kilometer breit, eine Zone, die beschönigend genannt wird, demilitarisierte Zone. Das ist die höchst militarisierte Zone weltweit, am besten bewacht, hermetisch abgeriegelt. Das innerdeutsche Verhältnis war dazu gerade idyllisch. Es gab ja immerhin den kleinen Grenzverkehr, man konnte rüberfahren, kriegte seinen Stempel.
Gibt es den nicht, den kleinen Grenzverkehr? Nein, gibt's keine Konversation zwischen den Grenzsoldaten?
Es ist nichts möglich. Das Einzige, was es gibt, ist ein Telefon. Das hat aber in der letzten Zeit über 2 Jahre lang nicht geklingelt. Und wenn es geklingelt hat, dann wurde es nicht abgenommen. Es gibt keinen Briefverkehr, es gibt nichts. Und es keinen direkten Verkehr. Was es gab in der Vergangenheit, staatlich strikt reglementierte und regulierte Treffen im Rahmen von Familienzusammenführungen im Nord wie Süd. Dass man wenige Tage lang Menschen aus beiden Teilen die Möglichkeiten hatten, in Form einer Familienreunion sich halt zu treffen. Ansonsten absolut dicht und hermetisch abgeriegelt.
Wie gehen die Menschen damit um, deren Familien seit Jahrzehnten getrennt sind, dürfen sich mal ein paar Tage oder ein paar Stunden sehen?
Ja, es ist ein gleichermaßen Dilemma, was man gut nachvollziehen kann und entsprechend waren auch die Szenen. Mhm. Und das ist im Gespräch auch jetzt im Rahmen so der Olympischen Winterspiele über diesen Aspekt wieder nachzusinnen. Denn wie gesagt, solche Treffen hat es gegeben, aber die hat es in den letzten Jahren wiederum nicht gegeben.
Wenn man das alles hört, gibt es irgendwann mal wieder ein Korea?
Eine Zeit lang gab es, ich würde sagen bis 1993, nach dem Koreakrieg, von Seiten des Südens die Überlegung, den Norden schlucken zu können. Aber die Koreaner, oder vor allen Dingen die Südkoreaner, haben sehr schnell sehr große Delegationen ab 1989, 90 nach Deutschland geschickt, um aufmerksam zu studieren, die deutsche Art der Wiedervereinigung. Und da kam man zu Hochrechnungen, die sie abschrecken ließ.
Seitdem, also nicht unbedingt ein Vorbild.
Nein, auf keinen Fall. Sagen wir es so, entschlössen sich die USA, sich rauszuhalten aus den Affären auf der koreanischen Halbinsel sind die Chancen sehr groß. In Nordkorea, es gibt dort keine ausländischen Truppen. Korea hat nie ein Land überfallen. Aber es ist noch der Anachronismus aus der Zeit des Kalten Krieges, dass es bis heute eine Konstruktion gibt des Combined Forces Command. Das heißt, seit Ende der 70er Jahre ist der kommandierende General, ein Vier-Sterne-General der USA in Südkorea stationiert, gleichzeitig auch im Falle von Konflikten Oberbefehlshaber der südkoreanischen Armee. Bis heute etwa 30.000 amerikanische Soldaten sind dort stationiert. Und es ist nicht gerade schön zu sehen. Ich habe es erlebt, dass im Sommer GIs oder amerikanische Soldaten in Vergnügungsvierteln in Südkorea rumlaufen mit T-Shirts, wo der Atompilz abgebildet ist und darunter die Aufschrift »We did it once«. Wir haben es schon einmal gemacht. Und auch gleichzeitig sehen, in Nordkorea gab es während des Krieges keine Ziele mehr. Die amerikanischen Bombergeneräle beklagten sich bitter im Unterton eines gerade arbeitslos gewordenen Mannes. Es gäbe dort nichts mehr zu bombardieren.
Wir schauen trotzdem jetzt mit positiven Gefühlen nach Korea, weil wir interessieren uns ja auch für die Olympischen Spiele. Wären Sie jetzt gern dort gerade?
Ja, ja, da würde ich selbst das Frieren in Kauf nehmen.
Es ist kalt in Pyeongchang.
Es wird dort sehr kalt und ich selbst habe dort schon bitter beißende Winde erlebt, die einem fast das Gesicht zerschnitten.
Bei allem, was Sie jetzt erzählt haben, wollen die Menschen sich treffen? Wollen die Menschen miteinander sprechen, im Norden und im Süden?
Ja, natürlich. Nur das große Dilemma ist, und das ist ein Vermächtnis des Kalten Krieges und des Koreakrieges, dass man bis heute nicht weiß, wo koreanische Innenpolitik beginnt und amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik endet oder umgekehrt.
Welche Vorurteile bzw. vorgefassten Bilder speziell über Nordkorea müssen wir aufgeben? Sollten wir aufgeben?
Ich plädiere einfach dafür, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und die in Ruhe mit Verständnis halt nachzuvollziehen.
Und was ist mit der Angst vor dem Angriff? Was ist mit den Bildern, dass Hunderttausende von Kindern verhungern? Was ist mit der Aussage, das Zitat, dass angeblich in Nordkorea man eher Gras fressen würde, als auf Atomwaffen zu verzichten? Was ist mit der Tatsache, dass wir denken, da ist ein Irrer, der da an der Spitze des Staates steht?
Kim Jong-un ist kein Irrer, sondern ein sehr rationaler Mensch, der eine Position bezieht, die, man kann sie so sagen, wenn wir denn aus nordkoreanischer Sicht nicht international als Freund geachtet werden, möchten wir wenigstens als Feind auf Augenhöhe beachtet werden. Das heißt, ganz knallhart, ich selbst bin mir sicher, würde Nordkorea never ever, würde auch nur wagen und erwägen, Atomwaffen einzusetzen. Dann hungernde Kinder. Auch diese Phase ist überschritten. Kim Jong-un hat einen Politikwechsel in gewisser Weise vollzogen. Während sein Vater Kim Jong-il propagierte immer Songun-Politik, das heißt das Militär zuallererst, hat er seit 2012 verkündet immer die sogenannte Byungjin-Politik. Das heißt, man gibt nicht auf die Atomwaffen, um nicht erpressbar zu sein und erpresst zu werden. Und das Zweite ist wirtschaftliche Entwicklung. Das wird Ihnen jeder bestätigen, der Nordkorea gerade bereist hat. Es sind dort Vergnügungsparks entstanden, es sind Ski-Resorts auch entstanden, alles mögliche der Vergnügungsindustrie.
Das heißt, es gibt auch Menschen, die das Geld haben und es auch benutzen dürfen.
Ja, man kann in Restaurants gehen und das Leben ist bunter geworden, vielfältiger. Und es, der letzte Schrei sind Friseurläden, alles ist da. Ja, nur man musste einfach sich mal zusehen und auch zuhören und sich damit befassen wollen.
Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Leider haben wir die Zeit nicht. Was wünschen Sie Südkorea und Nordkorea und Korea überhaupt für die nahe Zukunft?
Dass endlich jede ausländische Macht die Finger davon lässt. Sie werden es schon richten, intern und untereinander. Da bin ich mir sehr sicher. Es gibt viel Trennendes. Aber es gibt viel Wichtigeres und Tieferes, was eint. Es ist die Geschichte, die Wahrnehmung von Geschichte. Der Tangun-Mythos wird im Norden genauso geschätzt wie im Süden. Das heißt, der Schöpfungsmythos, dass man eine Nation ist und ein Land, das über eine 5000-jährige Geschichte verfügt. Ein Land, das vor Gutenberg lange den Buchdruck erfunden hat und auch buddhistische Kanons dort gedruckt hat. dann ist es die Sprache, die Homogenität und das gute Essen, gemeinsame Trinken und vor allen Dingen Singen.
Dr. Rainer Werning, Publizist, Politologe, Koreakenner, unser Korea-Kundschafter hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir gehen nochmal zurück in den Westen mit der letzten Musik, da wird auch sehr gesungen, nämlich bei einer ihrer Lieblingsbands AC/DC.
Da ein wunderschöner Ausklang ist das.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Genießen Sie die Olympischen Spiele und erkundigen Sie sich weiter über Korea. Ich glaube, wir haben alle noch ganz viel zu entdecken. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Ja, gern.